Es gibt ja dumme Fragen und es gibt intelligente Fragen. Eine dumme Frage ist mir letzte Woche gestellt worden. Da wurde ich gefragt, wann kommt denn der Jonas wieder? Da sagte ich dann am 23. Juli. Und, freust du dich? Da sage ich, nee, überhaupt nicht. Wie kann man nur so eine dumme Frage stellen, habe ich gesagt. Also das fand ich eine dumme Frage. Und da gibt es aber auch wirklich gute Fragen, intelligente Fragen. Mit so einer intelligenten Frage haben wir es heute im Predigttext zu tun. So eine Frage wird nämlich Paulus gestellt. Er wird gefragt, sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Hinter der Frage steht die kritische Überlegung, wenn Gottes Güte mit all unserem Versagen fertig wird und eben nicht das Verbot, das Gesetz, wenn das wirklich stimmt, dann kommt es ja gar nicht mehr so darauf an, Gesetze zu halten. Dann haben wir ja die Güte Gottes, da können wir ja machen, was wir wollen. Und wenn wir mehr sündigen, wird die Gnade umso größer. Das ist die Frage, die dahinter steht. Also ist zu viel Güte, ist zu viel Gnade schädlich für uns Christen? Das ist die Frage. Braucht es nicht klare Regeln und Grenzen und eine harte Hand, die für deren Einhalten sorgt? Braucht es nicht so eine klare Gesetzlichkeit für unser Leben? Und ist Freiheit so ohne Druck nicht auch Freibrief zum Tun des Bösen? Und diese Frage, die beantwortet Paulus im vorgelesenen Predigttext. Bisschen kompliziert, wie der Paulus so ist, aber ich werde versuchen, das für uns klein zu kriegen. Mein erster Punkt über die Fesseln der Sünde. Im Predigttext kommen ja so Aussagen vor wie, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen, oder denn wer gestorben ist, der ist frei von der Sünde, oder haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind. Das heißt doch im Rückschluss, wenn man der Sünde irgendwie sterben muss, dass die Sünde was wahnsinnig Mächtiges ist. Paulus geht davon aus, dass Sünde was sehr Mächtiges ist, dass das Zeug hat dazu, einen Menschen zu beherrschen. Und dass keiner so leicht abschütteln kann, loswerden kann. Deshalb wird immer hier vom Sterben gesprochen. Das Wort Sünde, und ich denke, das wissen die meisten von euch, von Ihnen, das ist kein einfaches. Das Wort Sünde, finde ich, bringt viel mehr Fragen auf, als es klärt. Und von Sünde zu reden, das macht man auch nicht so wirklich. Das ist, scheint so ein bisschen peinlich zu sein. Das tut man lieber nicht, auch nicht von der Kanzel. Aber das muss ich tun, sonst verstehen wir den Paulus nicht, sonst verstehen wir ganz vieles nicht, was in der Bibel ist. Ich vermute mal, Sie haben schon ganz Unterschiedliches darüber gehört, was Sünde ist. Und das war nicht immer deckungsgleich. Das war mal so und mal so. Ja, das ist normal, weil Sünde ist ein schillernder Begriff, eine vielschichtige Wirklichkeit. Sünde hat verschiedene Dimensionen. Sünde ist Schuld, Sünde ist Misstrauen gegenüber Gott, Sünde ist Maßlosigkeit, keine Grenzen kennen, Sünde ist Verführung und Sünde ist Zielverfehlung. Vielleicht sogar noch mehr, aber das sind die Begriffe, die ich einfach mal aufzählen möchte. Und um die Macht der Sünde einfach mal zu erklären, greife ich auf ein Modell zurück, das schon ziemlich alt ist, das aus dem 5. Jahrhundert nach Christus stammt, das aber immer noch sehr zutreffend ist. Es stammt von Augustinus, einem Playboy der damaligen Zeit, der dann zum Glauben gekommen ist und sich viele Gedanken darüber gemacht hat, was Sünde ist und wie man da rauskommt, weil er sich ganz gut mit dem Thema auskannte. Augustinus hat gesagt, jeder Mensch, und das ist ein ganz schöner Gedanke, jeder Mensch ist eigentlich vom Grundgefühl der Liebe bestimmt. Jeder Mensch ist vom Grundgefühl der Liebe bestimmt. Jeder Mensch will lieben, andere lieben. Jeder Mensch will sich hingeben. Das ist das Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Ein ganz fantastisch positiver Ansatz. Jeder Mensch will lieben, das ist das Grundbedürfnis eines Menschen. Und deshalb ist die Grundfrage für jeden Menschen, woran hängst du dich mit deiner Liebe? Was ist das Ziel deiner Liebe? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, an dich selbst oder an die Welt, ganz pauschal, oder an Gott. Das sind die Alternativen, die Augustin aufmacht. Und jetzt wird es interessant, denn er sagt, alleine in der Liebe zu Gott, allein in der Liebe zu Gott kann der Mensch in Einklang mit sich leben, kann er vollständig zufrieden werden, inneren Frieden erleben in sich selbst. Allein in der Liebe zu Gott findet der Mensch Bestimmung, seine Bestimmung. Und darum soll jeder Mensch Gott lieben und genießen, erstes Gebot. Und alles Weltliche, alles andere, gebrauchen, nicht lieben, nicht sein Herz dran hängen. Und wenn jemand jetzt die Welt oder sich selbst oder irgendwas mehr liebt an Gott, dann, sagt Augustinus, passiert was ganz Komisches. Dann werden wir als Menschen in falscher Weise daran gebunden. Dann verlieren wir so unsere Freiheit. Dann verlieren wir so unsere göttliche Bestimmung. Und aus dieser Bindung, die alles andere ist als Gott, kommen wir so einfach nicht mehr heraus. Da gibt es nur tatsächlich einen Weg. Nur durch die Liebe Gottes zu dir, zu einem Menschen, lässt sich unsere verkehrte Liebe sozusagen umkehren, dass wir wieder richtig leben, die richtige Grundbestimmung bekommen in unserem Leben. Ich mache das nochmal konkreter. Vielleicht kennen Sie das genauso wie ich. Sie haben nicht immer die Kontrolle über das, was Sie tun. Sie tun manchmal auch Dinge, die wollen Sie eigentlich nicht tun und Sie tun sie trotzdem. Oder Sie nehmen sich was vor, ganz fest, und Sie machen es dann doch nicht. Kleine Beispiele: Sie wollen von mir aus um 6 Uhr aufstehen und bleiben dann doch bis 7:30 liegen. So. Oder Sie wollen nett sein zu jemandem, der Sie immer nervt, und dann schaffen Sie es doch wieder nicht und sind ein bisschen patzig da. Jeder von uns scheitert immer wieder an sich selbst und an dem, was er oder sie sich selbst vornimmt. Und warum treten denn unser Wunsch, unser Wille und das, was wir tun, auseinander? Warum sind manchmal das, was unsere Seele will und was unser Leib macht, unterschiedlich? Stehen Sie, genau in diesem völlig alltäglichen Erfahren erleben wir theologisch gesprochen immer wieder die Macht der Sünde. Erstaunlich, oder? Da erleben wir immer wieder die Macht der Sünde. Und da kommen wir nicht raus durch ein paar oberflächliche Verhaltensänderungen, durch ein bisschen mehr Zusammenreißen und Disziplin und Willensstärke, sondern Sünde, die geht so tief, dass sie genau das bestimmt. Dass wir merken, wir scheitern immer wieder, wir haben es nicht in der Kontrolle. Und deshalb ist Sünde nicht eine moralische Verfehlung wie Lügen, Stehlen und so weiter, sondern Sünde setzt viel tiefer an in unserem Inneren, viel elementarer an und bestimmt uns viel unmittelbarer, als wir das auf den ersten Blick wahrhaben wollen. Also, niemand wird so einfach zufrieden werden mit sich, solange sich nicht in seinem Leben, in ihrem Leben etwas Grundsätzliches verändert. Die richtige Reihenfolge muss wieder hergestellt werden. Zuerst Gott lieben und alles andere in Freiheit gebrauchen und genießen. Wer nicht in Gott seinen Frieden und sein Glück sucht, sondern in sich selbst oder in der Welt, sagt Augustinus, der wird immer unzufrieden sein, der wird seine Berufung als Mensch verfehlen, der wird ewig von der Sünde versklavt und in verkehrter Weise an die Welt oder auch an sich selbst gebunden bleiben. So versteht Augustinus Paulus. In Einklang mit uns selbst kommt man nicht durch Konsum, durch Beziehung zu anderen, durch beste Leistung. Nochmal. In Einklang mit mir selbst, meine Bestimmung finde ich erst, wenn die Macht der Sünde in meinem Leben gebrochen ist und wenn ich Gott von Herzen liebe, weil ich merke, dass er mich von Herzen liebt. Merken Sie, und das will ich Ihnen zeigen, diese Macht der Sünde ist allgegenwärtig, die ist immer da. Nicht nur dann, wenn Sie was Falsches tun, sondern die bestimmt Ihr und mein Sein tatsächlich bis in die tiefsten Tiefen unseres Verhaltens und unserer Seele. Das ist für uns normal. Wir kennen es ja nicht anders. Aber, und das sagt Paulus hier in unserem Predigtext, Sünde kann überwunden werden. Ihre Macht kann grundsätzlich gebrochen werden, indem deine Liebe wieder auf Gott gerichtet wird und du die Welt in Freiheit gebrauchst. Mehr nicht und nicht weniger. Wie kann das geschehen? Damit bin ich beim zweiten Punkt, die Taufe als Tor zur Freiheit. Wie soll das gehen, diese Macht der Sünde brechen? Wie werden wir mit diesem Problem fertig? Und Paulus sagt, die Lösung dieses Problems findest du im Taufbecken. Die Lösung dieses Problems findest du in der Taufe. Es gibt tatsächlich nur einen einzigen Weg, dass ein Mensch wieder in Ordnung kommt und von der Macht der Sünde befreit wird, nämlich durch den Glauben an Jesus Christus und die Taufe aus und in diesem Glauben. Das ist der Weg, den Paulus hier aufzeigt. Nur so wird unsere fehlgeleitete Sehnsucht, unsere verkehrte Liebe wieder sozusagen richtig justiert, ausgerichtet. Und im Predigttext geht Paulus jetzt von folgendem Bild aus. In der Taufe geschieht genau das, was geschehen ist, als Christus gestorben ist. Der Täufling, weil er ganz eng zusammenhängt in der Taufe durch den Glauben mit Christus, der stirbt mit der Sünde, der wird untergetaucht und dann wird sozusagen da die Sünde ersäuft. Paulus drückt das so aus, denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, sind wir ihm gleich geworden und damit gestorben der Sünde. Das Bild, das Paulus hier verwendet, klingt so ein bisschen geheimnisvoll und mystisch und das fällt auch vielen schwer, tatsächlich das zu verstehen, weil es sich unserer sichtbaren Wirklichkeit entzieht und sogar für den Täufling auch nicht unbedingt emotional oder körperlich nachempfindbar ist. Das ist geistlich eine Wirklichkeit. Und so wie der Täufling dann wieder aus dem Wasser kommt, nach Luft schnappt, denn Sie wissen, wir taufen immer so, dass wir Menschen ganz untertauchen und dann wieder hochholen, nicht nur mit ein paar Tropfen Wasser. So ist neues Leben da. So sind Sie befreit von der Sünde. Dann beginnt für Sie ein neuer Lebensabschnitt. Die Macht der Sünde im Leben des Täuflings ist ein für alle Mal gebrochen. Und Paulus überschlägt sich jetzt in seinem Römerbrief mit Formeln, die das beschreiben. In Vers 4 sagt er, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben und wandeln. So wie Christus in der Auferstehung, nach der Auferstehung ein anderer war wie vorher, so sind wir andere, wenn wir aus dem Taufwasser kommen. Oder Vers 6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Also, die Macht der Sünde ist gebrochen, sagt Paulus. Der Leib der Sünde ist vernichtet, darum muss kein Getaufter der Sünde mehr dienen. Leib der Sünde, das ist für Paulus das Bild dafür, für den Teil in uns, der uns zur Sünde verführt, der sozusagen uns immer wieder vergiftet. Und das ist damit rausgewaschen, geheilt, weg. Vers 11. So auch ihr haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Jesus Christus. Wer glaubt, wer getauft ist, der ist der Sünde gestorben, der ist frei. Da ist das Tor zur Freiheit geöffnet. Das alles, liebe Gemeinde, geschieht in der Taufe. Die Macht der Sünde wird gebrochen und du bist frei zu lieben und allem anderen in deinem Leben den Stellenwert zu geben, der ihm zugesteht. Du musst da nicht mehr maßlos leben, sondern kennst den Maßstab für dein Leben, Jesus Christus. Also, Gott besiegt Sünde nicht durch Strenge, nicht durch Gesetz, sondern durch die Hingabe seines Sohnes und damit durch Liebe. Er setzt bei der Liebe ein, damit unsere Sehnsucht zu lieben wieder den richtigen Adressaten findet. Und das alles wird in der Taufe sichtbar und spürbar. So ist die Taufe ein großer Befreiungsakt. Kommen wir zum dritten Gedankengang. Für wen ist denn die Taufe? Die Taufe ist für jeden und für jede, der oder die an Jesus Christus glaubt. Im Neuen Testament gehören Glaube und Taufe immer ganz untrennbar zusammen. Da gibt es keine ungetauften Christen. Wenn Sie also an Jesus Christus glauben, dann lassen Sie sich taufen, um es für sich festzumachen, wen Sie lieben und wem Sie Ihr Leben weihen wollen. Lassen Sie sich taufen, um vor allem zu bekennen, ich gehöre zu Christus. Und dafür gibt es fast keine Altersgrenzen. Wir taufen bei uns in der Gemeinde in der Regel Jugendliche, wenn sie im biblischen Unterricht sind und erfassen können, was Taufe ist. Und wir haben hier auch schon Leute mit 90 plus getauft. Aber die eben nicht mit untertauchen, sondern mit Tropfen. Das war dann doch medizinisch zu schwierig alles. Obwohl ich musste die hart überzeugen, dass sie sich, die wollten sich unbedingt durch Untertauchen taufen lassen, aber wir haben es damit besprengen gemacht. Sie wissen vielleicht, wir als freievangelische Gemeinde, wir taufen keine Unmündigen, das heißt keine Säuglinge. Wir taufen nur Personen, die von sich sagen, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube, dass meine Sünden vergeben sind und ich will ihm nachfolgen. Also Taufe ist bei uns Glaube ist bei uns Voraussetzung zur Taufe. Und wenn Sie als Säugling in einer anderen Kirche getauft worden sind und an Jesus Christus jetzt glauben, dann respektieren wir selbstverständlich Ihre Säuglingstaufe. Und dann besteht von unserer Gemeinde her keine Notwendigkeit zu sagen, Sie müssen sich nochmal taufen lassen. Die Erwachsenentaufe empfangen, mit Untertauchen. Es sei denn, Sie sagen selbst, ich habe das Gefühl, mir fehlt da was. Ich habe das so nicht erlebt, dieses Untertauchen und dieses Auftauchen. Ich habe das gar nicht bewusst miterlebt, was Taufe ist. Das war nicht meine eigene Entscheidung. Und wenn Sie uns dann bitten, ich möchte die Glaubenstaufe empfangen, dann kann das tatsächlich geschehen. Das ist dann aber Ihre Gewissensentscheidung, die wir ebenfalls respektieren und Sie dann gegebenenfalls taufen. Sie müssen dann allerdings für sich Ihre Säuglingstaufe nicht mehr als Taufe oder als defizitäre Taufe nur sehen, denn tatsächlich kann ein Mensch nur einmal getauft werden. So finden wir das im Neuen Testament und so teilen wir das mit allen anderen Christen. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie damit umgehen sollen, kommen Sie bitte in das Taufseminar, fängt diese Woche, glaube Mittwoch an, oder kommen Sie zu mir und wir sprechen gemeinsam darüber, dass Sie Ihre Gewissensentscheidung treffen können. Und vierter und letzter Punkt, Freiheit meint für Gott leben. Ich steige wieder ein in den Text und die Frage, die Paulus beantworten muss, ist zu viel Güte Gottes nicht gefährlich für uns Christen? Ich denke, wer befreit ist von der Sünde, der muss sich ja erstmal daran gewöhnen. Der war lange gefangen und versklavt. Und das dauert dann, um in der neuen Freiheit anzukommen. Das dauert, bis wir aufatmen und wissen, ich bin in einer neuen Heimat bei Gott. Und diese Heimat atmet Geist Gottes, atmet Freiheit. Ich kann die Angewohnheiten eines Häftlings, eines Sklaven, eines Unfreien ablegen. Vielleicht macht man das nicht sofort, aber ich kann die ablegen. Du kannst sie ablegen nach und nach. Wer von der Sünde befreit ist, der lernt nochmal von vorne zu leben. Der übt das und jenes ein, so wie es ist, wenn man eben nicht hinter Mauern lebt. Der fängt auch ganz neu an, Verantwortung für sich zu übernehmen und lebt nicht einfach so vor sich her. Wer von der Sünde befreit ist, der lernt sozusagen neu, anders von sich selbst zu denken. Nämlich, ich halte mich dafür, dass ich getauft bin, frei von der Sünde, ganz eng mit Christus verbunden, zu einem neuen Leben bestimmt. Und wer von der Sünde befreit ist, der wird sich auch irgendwann fragen, was fange ich denn jetzt an mit meiner Freiheit? Wer bin ich denn jetzt? Was will ich denn jetzt? Wozu bin ich denn eigentlich frei? Wozu bin ich bestimmt? Was soll ich tun? Und damit bin ich wieder bei der Ausgangsfrage. Paulus sagt jetzt, wie könnte jetzt ein Getaufter, statt sich über diese neu gewonnene Freiheit zu freuen, sie zu leben, von sich sagen, ach, es war doch eigentlich doch ganz schön im Gefängnis der Sünde. Ich will doch wieder dahin zurück. Ich melde mich mal wieder bei der Sünde dieser alten Sklaventreiberin an und diene ihr mal wieder ein bisschen. So schlecht war das doch gar nicht. Eigentlich macht es sogar auch Spaß zu sündigen, als das zu tun, was Gott für hilfreich hält, für förderlich hält. Und solche Gedanken, die laufen vermutlich in Sekundenbruchteilen ab, weil die Denkpfade in unserem Gehirn, die so denken, die sind ja groß wie Autobahnen. Das sind wir ja gewohnt. Das ist ja uns das natürliche Sein. Und genau da wird Paulus sehr leidenschaftlich. Er sagt, wie sollte das gehen? Wie sollte das denn gehen? Du bist doch frei. Nicht, dass du nicht mehr sündigen kannst. Natürlich kannst du das. Du weißt ja, du tust es doch immer wieder. Aber du wirst doch nicht freiwillig so blöd sein und das zu tun, wieder zurück in das Gefängnis gehen, deine alten Verhältnisse aufrechtzuerhalten, die dich kaputt gemacht haben, die dich versklavt haben. So blöd bist du doch nicht wirklich, sagt Paulus. Und dann nutzt er noch ein stärkeres Bild. Er sagt, ich habe das eben schon angedeutet, lieber Christ, meine lieben Getauften, du bist für die Sünde tot, gestorben, mausetot. Du bist beerdigt, mit Christus gestorben und beerdigt, das hat die Taufe gezeigt. Denn was er gestorben ist, Vers 10, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Male, Was er lebt, das lebt der Gott. Da ist vom Getauften die Rede. Und jetzt wandel in deinem neuen Leben. Du kannst nicht einfach zurück. Du willst doch wohl nicht ernsthaft zurück. Aber das ist immer deine eigene Entscheidung, lieber Christ. Ob du Freiheit wählst mit Christus oder Sünde und Abhängigkeit. Das ist deine Entscheidung, immer. Jeden Tag, jeden Augenblick. Luther übersetzt hier, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Vergesst nicht, frei seid ihr. Und das bedeutet, ihr lieben getauften Christen, freut euch doch über eure Freiheit. Für die Sünde seid ihr tot, ihr gehört zu Christus. Dafür haltet euch. Haltet euch, wenn ihr getauft seid, für Leute, denen Christus in der Taufe versprochen hat. Die Macht der Sünde ist vorbei über deinem Leben. Ab jetzt gehörst du zu mir. Und es scheint, so merke ich das in meinem Leben immer wieder, wichtig zu sein, wie ich von mir denke, um innerlich diese Freiheit zu leben. Es ist wichtig, richtig über sich zu denken. Und das muss erstmal in meinem Gehirn angelegt werden, dieses Denken, dass da was sich verändert hat. Das ist in unserem Hirn wie so ein kleiner Trampelpfad. Der muss immer mehr angelegt werden, dass es für uns selbstverständlich ist, so zu denken, bis zu einer großen Straße. Unser Denken prägt nämlich unser Empfinden und auch unser Tun. Denken wir richtig von uns, ich bin Getaufter, ich bin frei von der Sünde, dann werden wir uns anders verhalten, als wenn wir so leben wie früher und sagen, es hat sich ja doch nichts geändert. Vergessen wir, wer wir sind, dann wird die Sünde wieder zu einer attraktiven, verlockenden Möglichkeit, zum bequemen Weg. Ich sage nochmal, das ist uns selbstverständlich. Und das Leben mit Jesus, das wird demgegenüber anstrengend und schwer und langweilig. Darum bitte, denke richtig von dir. Übe es ein, richtig von dir zu denken. Du bist getauft, du bist frei von der Sünde, du lebst für Christus und mit Christus. Ganz praktisch, wenn du morgens in den Spiegel schaust oder tagsüber, dann siehst du mit den Augen eines Getauften zwei Menschen immer. Dich und Christus. Christus vor dir zu deinem Schutz, Christus neben dir, der dich begleitet und mit dir geht, Christus unter dir, der dich auffängt bei allem, was du tust, und Christus hinter dir, der dich behüte, dass du nicht zurückfällst. Und das ist keine Sache des Gefühls, liebe Gemeinde. Ob es dir gerade gut geht oder nicht, das verspricht Christus dir. Und das Siegel auf das Versprechen, dass du jetzt zu ihm gehörst, das Siegel ist die Taufe, unwiderruflich. Wir sind frei von der Macht der Sünde, deren Ende ist nämlich der Tod. Das ist das Sold, die Belohnung, die wir bekommen von der Sünde. Unser Ende, das Ende von Getauften, ist das Leben mit Christus, ein ewiges Leben, das uns geschenkt ist. Also freut euch eurer Freiheit. Und dann nochmal zum Schluss, haltet euch für Freie, für Befreite des Herrn und lebt doch eure Freiheit. Freiheit von der Sünde, damit ihr eurer Bestimmung folgen könnt, als freie Kinder Gottes in seiner Gemeinde zum Lob und zur Ehre Gottes zu leben. Amen. Ich möchte beten und bitte Sie dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, das sind so die Grundlagen, die unser Glauben, unser Leben ausmachen. Du bist für uns gestorben. Wenn wir an dich glauben, hängen wir mit dir zusammen. Wir sind der Sünde gestorben, wie du am Kreuz, und dann sind wir frei. Danke, dass du uns dieses wunderbare Zeichen der Taufe gegeben hast, um das körperlich nachzuempfinden, nicht nur gedanklich. Ich danke dir, dass wir als deine Kinder, als Freie leben dürfen. Und dass deine Güte und Gnade immer größer ist als all unser Versagen und all unsere Sündhaftigkeit. Herr, und ich möchte dich für jeden und für jede von uns bitten, dass wir es wagen, in dieser Freiheit zu leben. Dass ich es und wir es jeden Tag lernen und neu einüben, richtig von uns zu denken. Nicht mehr in diesen alten Bahnen, sondern uns selbst verstehen als Getaufte, als zu dir Gehörige, als die, die unendlich kostbar von dir befreit worden sind. Lass uns diese Freiheit einüben in dieser Woche und es als Getaufte begreifen. Ich will dich bitten für die unter uns, die noch nicht getauft sind oder die sich fragen, wie das bei ihnen ist, dass du ihnen auch eine innere Klarheit gibst da und dass du ihnen auch deutliche Antworten schenkst. Danke, Herr, dass wir befreit sind durch dein gutes Evangelium. Und Dankeschön dafür, dass du uns liebst, damit wir lieben können. Amen. Amen. Nehmen Sie bitte.